Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde Immendingen. Morgen. Ich freue mich sehr, in eurer Mitte sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Peter Görzen, ich komme aus Gummersbach. Gummersbach liegt 50 Kilometer von Köln entfernt. Ich bin 59 in Nordkasachstan geboren. Nordkasachstan ist ja fast Sibirien schon. Und 76 kamen wir nach Deutschland, nach Köln. Da habe ich geheiratet, studiert. Wir haben 7 Kinder, 13 Enkelkinder. Wir sind ein bisschen multikultig zu Hause. Unsere älteste Tochter, sie ist 40, ist mit einem Brasilianer verheiratet. Wir haben 12 Jahre in Brasilien gelebt, jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland. Die zweitjüngste ist mit einem Vietnamesen verheiratet. Wir haben einen Manoa, einen kleinen vietnamesischen Enkelsohn und dann andere, auch Russlanddeutsche und so weiter. Aber wisst ihr, das Wunderbare dabei ist, wir sind alle Kinder Gottes und wir dienen einem Herrn. Und da merken wir, Kulturen spielen keine gravierende Rolle. Im Herrn sind wir verbunden. Nun, 1997 sind Maria und ich Gideons geworden. Und ich sage immer wieder, wir sind Gideons geworden, weil wir keine Zeit hatten. Wir hatten 97 schon 5 kleine Kinder. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Zeit hat man, wenn man 5 kleine Kinder hat? Ich war Ältester in der Gemeinde dort in Gummersbach-Bernberg. Wir waren damals so um die 400 Mitglieder. Wochenende sind alle ausgebucht, die Abende sowieso. Und als Verkaufsprojektingenieur mit Schwerpunkt Export eine Gruppe geleitet. Man hat auch wenig Zeit, also man ist beruflich sehr eingebunden. Was uns gefehlt hat, war Menschen draußen mit dem Evangelium zu erreichen. In der Gemeinde hat man viel gepredigt, Bibelstunden durchgeführt und so weiter, aber dieser Kontakt zu den Menschen, zu den Verlorenen. Aber ich dachte, wo findest du Zeit? Und da haben wir die Gideons kennengelernt, da haben wir gesagt, so, das ist die Möglichkeit. Was machen die Gideons? Wir gehen und streuen den Samen aus, das Wort Gottes. Und ein Bruder aus unserer Gemeinde, wir sind ja so, ja, Macher. Er fragte nach der Mutter, ja, wie hoch ist die Erfolgsquote? Ich sage, du, wenn ich an das Wort Gottes glaube, dann 100%. Auf meinem Kennzeichen steht JI 5511. Was meint ihr, was bedeutet das? Jesaja 55,11, da sagt Gott Folgendes: Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Gott sorgt dafür, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt. Und so geben wir das Wort Gottes weiter im Glauben. Wir erleben hier und da, wie Menschen zum Glauben kommen. Für mich war es faszinierend, dass wir als Gideons auch in die Schulen, in die weiterführenden Klassen gehen und dort die Bibel weitergeben. In Gummersbach sind viele Schulen, die uns eine ganze Schulstunde geben. Und für mich war es beruflich möglich, Telefon auf die Mitarbeiter umstellen, dann für eine Stunde wegzufahren, in die Klasse zu kommen. Manchmal waren da bis zu 30 Schüler. Und ich darf ihnen das Wort Gottes weitergeben. Ich darf nicht predigen, aber ich darf sagen, was dieses Buch mir bedeutet. Und glaubt mir, liebe Geschwister, Gott sorgt dafür, dass das Wort Gottes wirkt. Es hat ja nichts an seiner Kraft eingebüßt, oder? Kein bisschen. Es ist heute genauso mächtig wie damals. Und so darf ich das Wort Gottes den Schülern weitergeben, eine kleine Bibelarbeit mit ihnen machen. Man kann es unterschiedlich gestalten, so wie man es möchte. Mathe war mein Lieblingsfach. Je nachdem, welche Klasse, welche Schule das ist, mache ich so eine kleine Matheaufgabe mit der Gideon-Geschichte. Ja? Da waren Feinde des Volkes Gottes, 135.000, 32.000 von dem Volk Gottes. Gegen wie viele musste einer kämpfen? Ja? Da rechnen die Schüler. Dann alle, die Angst hatten, durften nach Hause gehen. 22.000 gingen, 10.000 blieben gegen 135.000. Ja, einer gegen die Hälfte Klasse ungefähr, ja. Ist quasi unmöglich. Gott sagt immer noch zu viele, bis auf 300 runter. Und dann sprechen wir über die Größe Gottes und dass Gott einem jeden helfen kann, egal wie groß die Probleme sind. Wir haben hier so eine kleine Hilfe vorne in den Bibeln, Inhaltsangabe. Und glaub mir, egal welche Schule, welche Klasse, ich habe dann immer wieder mal gefragt, schreibt ihr demnächst eine Arbeit? Und das war immer so. Hat jemand von euch Angst? Da haben sich immer welche gemeldet. Und zum Thema Angst steht hier zum Beispiel Psalm 34, Vers 5, Seite 631. Sage ich den Schülern, wer zuerst findet, darf es vorlesen. Und da geht es um David, der in einer großen Not ist, zum Herrn schrie und er half ihm. David hat gebetet. Und einige von den Schülern haben das schon erlebt in ihrem Leben, ob sie Christen sind oder nicht, dass sie zu Gott gerufen haben und dass Gott geholfen hat. Und so macht Gott es möglich, dass das Wort Gottes weitergegeben wird. Vor ein paar Jahren habe ich einen jungen Mann kennengelernt, Michael Monscheuer, in Köln. Aber er kam aus Gummersbach und er erzählte mir, er war auf der Gesamtschule. Da waren die Gideons, haben auch ihm eine Bibel geschenkt. Er konnte damit nichts anfangen und hat sie weggelegt. Und er sagt, mit 20 Jahren kam er in eine große Lebenskrise. Versuchte über Philosophie, Psychologie, kam nicht weiter. Und dann entdeckte er das kleine Buch, das bei ihm jahrelang irgendwo im Regal einfach lag. Fing an zu lesen. Heute ist Michael ein Kind Gottes und ist auch mit den Gideons zusammen. Wir geben das Wort Gottes weiter. Noch gerade vor Corona hatten wir ein Stadtfest, da war Michael mit dabei. Und wir waren da so mit den Bibeln. Und da kommt der Vater seines Freundes, ein Unternehmer, ein großtrüerischer Mann. Und er sagt, ich habe so lange gebetet, ich wollte ihn mal treffen und ihm Zeugnis zu geben. Und da kommt er auf uns zu. Und Michael konnte ihm dort das Wort Gottes weiterzugeben. Denn liebe Geschwister, mehr als wir es wollen können, will Gott, dass Menschen mit seinem Wort erreicht werden, oder? Wir müssen uns nur schicken lassen. Und dann macht er das. Ich erzähle das aus einfachem Grund, aus einem sehr wichtigen Grund. Bitte betet dafür, dass Gott Türen öffnet. Gott will, dass wir ihn darum bitten. So schreibt Paulus an die Kolosser, dass sie beten sollen, dass Gott geöffnete Türen schenkt für das Evangelium. An Thessaloniker, bitte betet, dass das Wort Gottes ungehindert läuft. Bitte betet dafür. Und ich habe erlebt, was die Gebete der Gemeinde bewirken. Wir waren mal mit einem anderen Gideon in Castrop-Rauxel vor einem Gymnasium. Das war ein kalter Herbstmorgen, Montag. Und wir wollten die Schüler, die dann zum Gymnasium kamen, dann die Bibel anbieten, die Bibeln verschenken. Was meint ihr, wie motiviert kommen die Schüler an einem kalten Montagmorgen zur Schule? Es war Spätherbst, es war dunkel. Und oft kommen die ja pulkweise. Wenn einer ablehnt, dann normalerweise will keiner mehr haben. Aber an dem Morgen haben wir über 400 Bibeln den Schülern weitergeben können. Das heißt, sie haben sie angenommen. Das hat eine halbe Stunde gedauert, der Unterricht fing an. Wir packten die leeren Kartons weg und da kommt ein Ehepaar auf mich zu und die sagten mir, wir haben uns so gefreut, dass wir gesehen haben, dass sie ihr Bibeln verteilen. Da habe ich gefragt, ja, in welchem Zusammenhang? Ja, die sagen, wir kommen hier aus der Gemeinde, aus der Nachbarschaft. Als Gemeinde beten wir für dieses Gymnasium. Und dieses Ehepaar kam an diesem Montagmorgen, die haben sich beiseite hingestellt und haben für diese Schüler, die kamen, gebetet. Und da wusste ich, dass die Schüler die Bibel angenommen haben, lag daran, dass diese Gemeinde dafür gebetet hat. Die Türen wurden geöffnet. Bitte betet dafür. Wir beten den Herrn auch, bitten, dass er in Emmendingen auch Geschwister schenkt, die gerne Gideons werden, die hier im Landkreis Emmendingen das Wort Gottes weitergeben. Ich bin hier in Waldkirch in einem Hotel, habt ihr übernachtet, Schublade auf, die Bibel liegt, ja, also alles in Ordnung. Und an der Rezeption fragte die Dame, ja, ich sage, ich bin hier beruflich unterwegs, ja, womit ich mich beschäftige, ich sagte, mit den Bibeln, Hotels zu versorgen. Sie wusste von nichts. Ich habe dann ein Foto aus meinem Zimmer hier gezeigt, da liegt sie in ihrem Zimmer aus. Die sagte, und ich habe hier ein persönliches kleines Exemplar für sie persönlich. Ja? Und da hat man schon eine Gelegenheit, das Wort Gottes weiterzugeben. Und so sind die Gideons hauptsächlich bekannt, so über die Bibel, die wir in Hotels auslegen, in drei Sprachen. Bibel, das Neue Testament mit Psalmen und Sprüchen, ja. Und bitte betet dafür, dass die Türen offen bleiben. Wir legen die gerne aus. Ich war mal in Nordhausen in Thüringen eingecheckt und als der Chef erfuhr, dass ich von Gideons bin, dann erzählte er mir, dass er alle seine Zimmer mit Bibeln ausgestattet hat und schon wieder fehlten welche. Er meinte so ganz aufgebracht, wie kann man bloß eine Bibel klauen? Ich sagte ihm, Herr Lenneweg, wissen Sie, es gibt einen Diebstahl, der selig machen kann. Wir freuen uns, wenn Menschen die Bibel mitnehmen, einfach in der Überzeugung, dass wenn sie sich die Mühe machen, die mitzunehmen, dass sie auch darin lesen werden. Beziehungsweise Gott wird sie in ihrem Lebensweg so führen, dass sie zu gegebener Zeit die Bibel aufschlagen und darin lesen. Ich habe mich eingeladen, wir treffen uns da mit den Gideons. Kommen Sie einfach dazu und wir geben Ihnen gerne Bibeln weiter, denn wir geben die Bibel ja kostenfrei. Er kam an dem Abend, erzählte über sein Haus, über die Geschichte des Hauses, das tun wir ja gerne. Wir haben auch für ihn gebetet und Bibeln mitgegeben. Später haben mir die Gideons berichtet, dass er jetzt regelmäßig Gottesdienste besucht. Und so gibt Gott diese Möglichkeiten, das Wort Gottes weiterzugeben. Aus Gideons sind wir in 200 Ländern und Gebieten unterwegs. Weltweit sind wir 260.000 Gideons und haben letztes Jahr 66 Millionen Bibeln weitergeben können, weltweit. In Deutschland sind wir 4.600 in etwa, 3.300 Männer, 1.300 Frauen, die diesen Dienst in 219 Gruppengebieten machen. Noch ist die Gruppe Freiburg, die Emmendingen dann so weit abdecken, aber schön wäre es, wenn das hier im Landkreis dieser Dienst getan werden konnte. So dass wir letztes Jahr trotz Corona noch über 300.000 Bibeln in Deutschland weitergeben konnten. Gott hat diese Möglichkeiten gegeben. Wir gehen zum Beispiel auch die Raststätte am Wochenende. Da stehen die Lkw-Fahrer. Die haben normalerweise nichts zu tun. Sonntagnachmittag sind die meistens nüchtern ausgeschlafen, weil sie abends losfahren. Und in Deutschland haben wir so in etwa 30 verschiedene Fremdsprachen, die wir verwenden. Und dann kann man in der Muttersprache eine Bibel weitergeben. Und Gott macht alles Weitere. Gut, ich schließe hiermit ab. Wer mehr sich informieren will, kommt auf mich einfach zu. Wir wollen uns dann zusammensetzen, darüber sprechen mit den Interessierten und einfach uns von Gott leiten lassen. Denn es ist ja so, Mathe war mein Lieblingsfach in der Schule, ich habe dann Maschinenbau studiert und wenn man sagt, so Problem erkannt, was machen wir? Normalerweise sagen wir, lass uns einen Ausschuss gründen, der das Problem löst, oder? Der Jesus sagt, die Ernte ist groß, Arbeiter sind wenige. Klar definiert, ja? Sollen wir einen Ausschuss gründen, um das Problem zu lösen, einen 5-Punkte-Plan? Nein, der Herr sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Ja? Bitte betet dafür und dann wird er das tun. Gut, ich habe hier Material mitgebracht, das sind Bücher, Zeugnisbücher von Menschen, die durch Lesen der Bibel zum Glauben gekommen sind. Sie können, oder ihr könnt die gerne mitnehmen. Da liegen Grußkarten aus, könnt ihr gerne mitnehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dafür spenden, später oder auch jetzt. Spenden der Gemeinde gehen zu 100% für die Beschaffung von Bibeln. Und da liegen noch Listen aus, ihr könnt euch als Freund der Gideons eintragen, damit wir in dieser Gebetsgemeinschaft bleiben. Das kostet nichts, hat keine Verpflichtung, nur wir werden euch von Zeit zu Zeit, dreimal im Jahr informieren über die Anliegen, über die Erlebnisse, die wir haben, damit ihr das zielgerichteter beten könnt oder dann per E-Mail dann auch benachrichtigen. Ihr könnt euch da gerne eintragen und mir die Liste weitergeben. Sonst als Gideons nehmen wir gerne so ein, wir nennen das Zeugnistestament, ist das gleiche nur in Braut und geben dort weiter, wo der Herr Gelegenheiten schenkt. Beim Tanken, beim Einkaufen, beim Bäcker. Meine Frau Maria kommt auch aus Kasachstan und unsere Frauen sind so nach außen hin eher schüchtern. Und ich dachte, okay, wie wird das bei ihr klappen, so als sie Gideon geworden ist. Aber wisst ihr, sie hat am Anfang mehr Bibeln weitergegeben als ich. Auch jetzt noch, ich verpasse es immer wieder, aber sie nicht. Sie denkt dran und gibt gerne die Bibel weiter. Und wenn wir abends dann die stille Zeit machen, dann hat sie genug Anliegen zu beten für den und den, der die Bibel bekommen hat, dass sie auch darin liest. Okay, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommen noch ein paar Lieder. Ja, ja, vielen Dank für die Lesung. Vielen Dank, Waldemar, Dani, dass ich heute hier bei euch sein darf und mit euch das Wort Gottes teilen darf. Nun, als Jesus Christus hier auf der Erde war, so war es für ihn sehr wichtig, dass seine Jünger immer bei ihm seien. Ja? Er hat sie überall mitgenommen. Das fing schon von Anfang an, als die Jünger kamen von Johannes, und ihn fragten, bist du der Messias? Er sagt einfach, komm und sieh. Er hat sie mitgenommen. Und ihm war es wichtig, dass die Jünger immer bei ihm seien. Nur beim Gebet war es dann so, dass er dann sich in die Einsamkeit ging. Aber nach dem Gebet suchte er wieder die Jünger und wenn es sein musste, ja, auf dem Meer, mitten im Sturm. Und er wollte seine Jünger nicht allein lassen. Auch nach der Auferstehung kam er immer wieder zu seinen Jüngern, erschien ihnen. Und zuletzt bestellte er sie auf einen Berg in Galiläa. Und jetzt sagt er ihnen mit einmal, dass er gehen würde, ohne sie mitzunehmen. Warum? Weil er einen sehr wichtigen Auftrag für sie hatte. Und wir haben das ja gelesen. Jetzt selbst bei dieser Verabschiedung, die Jünger warfen sich nieder, beteten ihn an, etliche aber zweifelten. Und so hat Jesus ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Und er beginnt damit mit Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Liebe Geschwister, glauben wir, dass unserem Herrn Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Amen. Wir glauben daran. Und das war für den Herrn Jesus so wichtig, seinen Jüngern, auch wenn einige von ihnen jetzt in dem Moment zweifelten und die anderen dachten, Hilfe, der Meister verlässt uns, was passiert mit uns jetzt? Ja? Sie hatten davor Angst vor seiner Auferstehung, die haben sich da verbarrikadiert und Angst gehabt, aber er ist als Auferstandener erschienen, sie haben wieder Hoffnung, wieder Mut gefasst und jetzt geht er wieder. Und Jesus war es wichtig, den Jüngern das zuzusichern, seine Stellung und seine Gegenwart. Es ist grundsätzlich so, bevor der Herr uns einen Auftrag erteilt oder ein Gebot uns gibt, dass er uns dazu befähigt, das auszuführen. Oft sagen wir, ja, die Aufgabe ist für mich zu groß. Jawohl, die ist zu groß. Der Auftrag, das kann ich nicht. Ich habe nicht die Fähigkeiten dazu. Jawohl, aber was der Herr will, ich habe das so als Beispiel von Maria, von meiner Frau gebracht, für den Herrn reicht es, wenn wir sagen, ja, ich würde gerne. Wenn wir bereit sind, uns von ihm gebrauchen lassen, dann wird er uns auch befähigen, diesen Auftrag zu erfüllen. Das Wort Macht, von der Jesus Christus hier spricht, hat eine vielfältige Bedeutung. Man weiß es so, es gibt Menschen, die sehr viel Kraft haben, die powerful sind, aber nicht wissen, wie sie ihre Kraft einsetzen sollen, oder? Randalieren, vieles kaputt machen, zerstören. Die haben zwar Potenzial, aber dieses Potenzial ist zerstörerisch. Jesus Christus hat das Potenzial, er hat die Kraft, er hat aber auch die Kompetenz, diese Kraft richtig einzusetzen. Dieses Wort im Griechischen beschreibt alle diese Eigenschaften. Das heißt, diese Macht, die Jesus Christus hat, ist eine wirksame Macht. Nicht eine Macht, die einfach verpulvert und verschwindet, viel Kraft macht und nichts bringt, sondern eine Macht, die produktiv ist. Eine Macht, die wirksam ist. Man kann ein Potenzial besitzen, es einsetzen können, aber man muss auch die Berechtigung dazu haben, juristisch gesehen. Und von der Macht, von der Jesus Christus hier spricht, er spricht darüber, dass er auch die Vollmacht hat, diese Macht einzusetzen. Aber nicht nur das Potenzial, nicht nur die richtige Einsetzung und nicht nur die Berechtigung, sondern Der Einsatz ist auch erfolgreich. Es bewirkt, es kommt zustande. Und von der Macht, von der er spricht, ist von der nachhaltigen Macht, die dauerhaft wirkt. Das hat ein jedes Kind Gottes von uns erlebt, oder? Für Menschen, die Christus noch nicht aufgenommen haben, die können das erahnen. Aber man erlebt, wie Menschen diese Kraft Gottes in sich erleben. Paulus schreibt in Epheser 1 über die Kraft, die übermäßige Kraft, die in uns wirkt. Leider ist es so, dass viele Christen sich ohnmächtig fühlen. Ich habe mich sehr ausführlich auch mit der Bibelstelle beschäftigt und habe mich gefragt, über welche Kraft spricht hier Apostel Paulus? Was meint er hier damit? Und das ist diese Macht Gottes, die in uns wirkt, die neues Leben bewirkt. Menschen befinden sich in einer Knechtschaft der Sünde, aus der sie sich auf keinen Fall befreien können. Mit keiner Macht der Welt kann den Menschen von der Macht der Sünde befreien. Mit Ausnahme der Kraft der Auferstehung Jesu Christi, die kann diese Schale, diesen Panzer sprengen. Und nicht nur sprengen, sondern neues Leben entsteht. Und das neue Leben entsteht nicht nur, sondern es sprießt und wächst und gedeiht und bringt Frucht für die Ewigkeit. Der Mensch wird zu einem neuen Menschen. Ich kenne Menschen, die kriminell waren, die zerstörerisch gewirkt haben. Heute sind sie ein großer Segen für viele Menschen. Heute helfen die Menschen, helfen anderen Menschen auf die Beine zu kommen, begleiten andere Menschen. Früher haben sie andere zerstört, heute geben sie sich selbst hin, opfern sich selbst hin dafür. Das ist diese Kraft, diese Fähigkeit und noch viel, viel mehr darüber hinaus. Und so hat Jesus Christus seinen Jüngern einen Auftrag zu erteilen, aber vor diesem Auftrag gibt er ihnen diese Zusicherung. Und das ist so wichtig für uns, immer wieder als Christen, jeden Morgen neu, sich bewusst zu machen und zu sagen, jawohl, Herr, du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige, dir gehört alle Macht im Himmel und auf Erde. Alle Macht, dann ist das alle Macht. Es gibt keine andere Macht, die ebenbürtig wäre oder darüber hinaus wäre. Und nun sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker. Einige übersetzen, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vers 19. Geht hin. Ich bin fasziniert von diesen zwei kurzen Wörtern. Wisst ihr, wie die Gemeinde in Apostelgeschichte, wie die Jünger am Anfang genannt wurden, bevor sie Christen genannt wurden? Auf dem Weg, die des Weges. Und ihr sagt wirklich eine Gemeinde auf dem Weg, die des Weges. Heute bezeichnen wir oft Gemeinde als Location, ja, irgendwie fixe Adresse. Gut, auf dem Weg ist gemeint, die den Weg des Heils gelehrt haben. Den Weg, Jesus Christus sagt, er ist der Weg. Aber oft ist das so, dass die Gemeinde sich zu sehr zu einer einladenden Gemeinde entwickelt haben und nicht zu einer hingehenden Gemeinde. Und was meint ihr, wo ist der Unterschied zwischen hingehen und einladen? Viele Gemeinden sagen, ja, wir haben tausende Einladungen verteilt, aber die kommen nicht. Ja, selber schuld, ja, was sollen wir? Wenn wir Menschen einladen, dann sind wir die Hausherren, oder? Wir laden die ja zu uns ein. Wir sind Gastgeber, sie sind Gäste. Wir sind Hausherren oder Besitzer und das sind Teilnehmer, die Eingeladenen. Man hat eine gewisse Dominanz. Die anderen fühlen sich fremd. Was passiert, wenn ich hingehe? Dann bin ich ein Gast. Ja? Dann bin ich quasi ja, in einer Stellung, nicht in dieser dominanten Stellung. Und dann noch zu anderen Völkern. Dann bin ich quasi ein Fremdling. Das Wort kennen wir ja heute, wie es den Menschen geht, die aus fremden Ländern zu uns kommen. Oder? Bei uns im Kopf schwirrt so, bei mir kommen auch dann die Gedanken, Moment, du bist hier nicht zu Hause. Ja? Aber Jesus hat seine Jünger herausgefordert, hinzugehen. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen lernen, hinzugehen. Diesen Auftrag haben wir. Einladen auch, natürlich. Aber dass wir uns damit nicht beruhigen, nicht damit belassen. Natürlich, wenn wir als gute Gastgeber Menschen einladen, wenn wir ein Adventssingen in der Gemeinde machen, wunderschöne Musik, wunderschöne Lieder, Gäste kommen, applaudieren und sagen, herrlich, gute Atmosphäre, vor Corona noch Kaffee und ja, die sind dankbar, man hat einen schönen Abend erlebt und die Gäste sind wieder gegangen. Jesus sagt, geht hin. Gebt euch nicht zufrieden damit, eingeladen zu haben, sondern geht nach. Christen sind Anhänger des Weges. Sie wurden verfolgt um des Weges willen. Christentum ist der Weg. Lass uns das so in den Kopf nehmen, wie Gott will, dass wir unterwegs für ihn sind. Und dann zu allen Völkern. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er zu seinen Jüngern gesagt, auch zu anderen, er ist gekommen zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Ab und zu hat er auch die Heiden aufgesucht und wir wissen diese Begebenheiten, wo er einer Dame geholfen hat mit ihrer kranken Tochter und so weiter. Aber im Prinzip sagt Jesus, mein Auftrag ist, für das Haus Israel zu sorgen. Aber seinen Jüngern sagt er, ihr habt jetzt den Auftrag, zu allen Völkern zu gehen. Und wenn ich hingehe, dann ist das nicht, dann ist das normalerweise eine Erfahrung von Mann zu Mann, zu Frau, oder? Dann bin ich oft nicht Straßeneinsatz auch, wir stehen dann in einer Gruppe, okay, einzelne Leute sprechen andere an, aber Gott will, dass wir hingehen zu allen Völkern. Und der Auftrag lautet, sie zu Jüngern zu machen. Wer ist ein Jünger? Wie können wir Jünger definieren? Ich versuche das kurz mit ein paar Worten, natürlich nicht erschöpfend und so weiter, aber einfach so ein paar Gedanken weiterzugeben. Wenn wir dann in der Bibel lesen, Jünger sind die Menschen, die die Lehre, ein Lernender, ein Schüler, der einen Meister hat. Ja? Ein Jünger ist einer, der einem Lehrer in seiner Lehre folgt, der dann auch ein Anhänger dieser Lehre ist und ein Anhänger der Lehrauffassung des Lehrers ist. Ja? Jünger Jesu Christi zu sein, heißt, das zu wissen, sich dafür zu investieren, zu erfahren, was ist die Lehre meines Meisters und seine Lehre für mich zu adaptieren, zu meiner Lehrauffassung zu machen. Aber nicht nur die Lehrauffassung, sondern auch die Lehre des Meisters auslebt, entsprechend lebt, indem er seinem Lehrer in dem Alltag nachahmt. Es gibt so eine Bibelstelle, die so ein bisschen aufzeigt, wie wir feststellen können, wie wir als Jünger oder was Jünger sein meint. Ich nenne das die Bibelstelle 666. So eine Zahl kennen die meisten Christen, oder? 666 aus Offenbarung und so weiter. Johannes 666. Ja? Könnt ihr Johannes 666? Und da lesen wir, dass ihn viele Jünger verlassen hatten. Worum ging es da in der Geschichte in Johannes 6? Jesus lehrte darüber, dass er das Leben ist. Und wer sein Jünger sein will, soll sein Leib essen und sein Blut trinken. Und dann berichtet uns Johannes darüber, dass viele das für eine harte Rede hielten und es nicht ausgehalten haben. Und sagten, das ist eine harte Rede. Es waren seine Jünger, die ihm folgten. Aber das, was er jetzt sagte, das haben wir gesagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Und sie haben darüber gemurrt. Ja, die haben sich untereinander ausgetauscht. Das hat sie gewurmt, dass er so etwas sagte. Sie haben ihn nicht ganz verstanden, aber sie haben ihm opponiert. Und Jesus merkte und sagt, warum ist das euch ein Ärgernis? Es waren Jünger, die Rede des Meisters nicht akzeptierten, die dagegen gemurrt haben, die sich darüber geärgert haben. Und 66 lesen wir, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und dann bietet Jesus seinen 12 Jüngern an, wollt ihr auch weggehen? Danke für das schöne Lied, ja. Wohin sollen wir gehen, sagte Petrus. Wohin sollen wir gehen? Jünger Jesu Christi zu sein, heißt, dass man alternativlos ist. Kannst du dich selbst prüfen und sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu, weil ich sonst nirgendwo hinzugehen habe. Ich habe keine Alternativen. Die anderen, vielen, die weggingen, die hatten Alternativen. Ja, nee, bis jetzt hat Jesus ihnen gefallen, aber jetzt nicht mehr. Die sind einen anderen Weg gegangen. Aber die Jünger Jesu Christi sind alternativlos. Sie sagen, wir haben nirgendwo hinzugehen. Und da sagt Petrus, du hast die Worte des ewigen Lebens. Die wissen, nirgendwo sonst bekommen wir die richtige Lehre. Und Johannes merkt auch hierbei, unter den 12 war auch einer, der doch nicht ein Jünger Jesu war. Der ist nicht weggegangen, der ist geblieben. Aber Johannes sagt, warum er geblieben ist. Weil er davon profitiert hat. Weil er ein Dieb war und als Kassierer der Gruppe hatte die Möglichkeit, sich an der Kasse zu bedienen. Es war auch kein Jünger. Ein Jünger Jesu Christi ist ein Jünger, weil er alternativlos ist, kompromisslos ist und selbstlos. Er ist ein Jünger Jesu nicht, weil er davon profitiert. Nun, sie sollen alle Völker zu diesen Jüngern machen. Das Wort klingt so, Jünger machen. Kann ich, kannst du Jünger machen? Jesus sagt doch. Das heißt, er durch uns. Wir haben diesen Auftrag. Er erteilt uns diesen Auftrag. Und er sagt, also ich würde das hier auch, so wie Schlachte 51, indem er sie tauft. Nun, was ist Taufe? Was bedeutet Taufe? Ihr seid ja eine Baptistengemeinde, wir auch. Und wir kennen, was Taufe bedeutet. Nun, wir lesen in Apostelgeschichte 2,41, was das bedeutet. Petrus predigt das Evangelium zu den Juden. Zu den Juden, die an den allmächtigen Gott geglaubt haben, die Gott gekannt haben. Was ihnen fehlte, war, an Jesus Christus gläubig zu werden. Denn Jesus sagt, nur durch ihn kommt man zum Vater. Und nun lesen wir diejenigen, Apostelgeschichte 42, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen. Also diejenigen, die auf das Gehörte reagiert haben. Gott erwartet immer eine Reaktion. Christ wird man nicht im Schlaf, einfach so unbewusst, nicht als Baby, sondern Christ wird man, indem man auf das Gehörte reagiert. Und diejenigen, die nun sein Wort bereitwillig aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Nach der Reaktion kommt die Aktion. Sie hören zu, die nehmen das Wort an, und da kommt die Aktion, die lassen sich taufen und dann die Folge, sie wurden zu der Gemeinde hinzugetan. Gott lässt uns nicht in dieser Welt einsam als Partisanen irgendwo im Urwald, sondern er will, dass seine Kinder zusammenkommen und Gemeinde entsteht und Gemeinde gebildet wird. Die Bedeutung der Taufe, für mich persönlich, ist das Bild aus 1. Petrus 3, ein sehr schönes Bild. Wir haben noch das passende Wetter dazu. Da geht es um die Arche Noah. Ja? Und Petrus sagt, die Arche Noah ist ein Bild für die Taufe. Nun, vor der Sintflut gab es keinen Regen. Gab es immer nur schönes Wetter. Die Bibel berichtet darüber, da kam nur Tau in der Nacht und dadurch wurde alles benetzt und es gab keinen Regen. Da gab es keine Überflutungen, wie bei uns da in der Gegend und so weiter, sondern immer schönes Wetter gewesen. Aber da kam die Flut Und da kam das Wasser. Das Wasser kam von oben und von unten. Alles war Wasser. Wasser bedeutete Tod, oder? Für jedes Lebewesen auf der Erde, außer den Fischen oder Meerestieren, bedeutete es den Tod. Wasser bedeutete den Tod. Die einzige Möglichkeit, diesem Tod zu entrinnen, war, in die Arche einzusteigen. Gott hat Noah den Auftrag gegeben, die Arche zu bauen und mit seiner Familie in die Arche zu gehen und die Tiere mitzunehmen. Und die Tiere kamen und wurden mitgenommen. Und alle, die in der Arche waren, die gingen quasi so durchs Wasser, durch den Tod. Ja. Es hat 40 Tage und Nächte geregnet. Ja. Also bei uns hat es schwer geregnet, da gab es diese Überschwemmungen. Aber es war viel, viel heftiger. Ja. Das war alles quasi nur Wassermasse. Und dadurch schwebte die Arche. Und in der Arche allein war Leben möglich. Und alle, die sich außerhalb der Arche befanden, sind gestorben. Petrus sagt, so ein Abbild davon ist auch die Taufe. Wir als Menschen sind in Sünden geboren und wir sind Sünder und wir sind zum Tod verurteilt. Und wenn wir sterben, dann sind wir rechtmäßig im Reiche des Todes. Wir haben keine Chance, lebend durch den Tod hindurchzugehen. Die einzige Möglichkeit ist Jesus Christus, der unsere Arche ist, in diese Arche einzusteigen. Noah baute die Arche. Und wir lesen, der hat über 120 Jahre lang gepredigt. Menschen hatten die Chance, da hineinzusteigen und gerettet zu werden, aber sie haben sie nicht wahrgenommen. Und so ist Jesus Christus heute die Arche und dann jeder ist eingeladen, in diese Arche einzusteigen. Denn wenn wir mit Christus in den Tod hineingehen, dann gehen wir durch den Tod hindurch. Weil der Tod hat keine Berechtigung, Jesus Christus zu behalten im Totenreich. Weil die Bibel sagt, er hat keine Sünde getan. Tod ist der Sold oder der Lohn für die Sünde. Und es ist gerecht, dass wir diesen Lohn bekommen. Aber wenn ich in Jesus Christus bin, bin ich in ihm geborgen und da komme ich durch den Tod hindurch und auferstehe zum neuen Leben. Und so, wenn Geschwister sich taufen lassen, werden sie unter das Wasser begraben, wie gestorben und kommen wieder hoch und sie sind zum neuen Leben auferstanden. Für uns ist das vielleicht, ja, wir sagen, naja, okay, ist ein Ritual, ist ein Sinnbild, Symbolik, können wir verstehen, ist okay, aber sonst nichts Besonderes. Es gibt aber auch nicht nur diese sichtbare Realität, sondern auch die unsichtbare Realität. In Epheser 3, Kapitel 10 schreibt Apostel Paulus, damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Gott will sich verherrlichen. Seine Weisheit soll von der unsichtbaren Welt durch uns als Gemeinde sichtbar werden. Diese Symbolik der Taufe hat von der unsichtbaren Welt eine immense Bedeutung. Ich kann sie nicht erklären, ich war nicht dort. Aber ich lese hier, die Bibel sagt, dass den himmlischen Regionen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Und Petrus schreibt darüber, über diese Erlösung, die Gott geschaffen hat, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Ja? Wenn Taufe stattfindet, für uns ist das vielleicht schon ein gewohntes Bild für manche, aber für die Himmelswelt ist das Faszination pur. Das hat Gott so gewollt. Und deswegen sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, machet Jünger in den Menschen, die bereitwillig mein Wort aufnehmen, getauft werden. So wird ein Zeugnis vor der Himmelswelt gebracht. Und ich lade alle Christen ein, die an Jesus Christus glauben, gib zu Ehre Gottes dieses Zeugnis ab, auch vor dieser unsichtbaren Welt. Lass dich taufen, damit Gott dort in der Himmelswelt verherrlicht wird. Er will nicht nur hier verherrlicht werden, sondern auch im ganzen Universum, vor allen Fürstentümern, vor allen Mächten dieser Welt. Ich will möglichst viel zur Ehre Gottes beitragen. Und nun, der Auftrag geht weiter und lehret sie halt alles halten, was ich euch befohlen habe. Was bedeutet alles? So, alles, was hier ist, außer meinen Zetteln, die da drin liegen, aber sonst alles. Ein Buch mit 66 Büchern, damals waren es 39 zu Zeiten Jesu. Ist viel, oder? Oder wenig? Ist viel. Aber Gott ist ein wunderbarer Gott, er ist ein wunderbarer Lehrer, ein wunderbarer Vater, der uns Kinder versteht. Und es gibt so eine Lehrmeinung, simplify your life, mach es einfacher. Und Gott kann das sehr, sehr gut zusammenfassen. Wisst ihr, Gott fasst das alles zusammen in zwei Geboten. Ja? In zwei Geboten fasst er das alles zusammen. Dass Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Er sagte, liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem, was du hast und bist. Ich sage das jetzt so mit meinen Worten. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er in Matthäus 22, 40, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. So, da haben wir es. Ganz einfach. Einfach nicht, aber kurz. Nun, wie sollen sie lehren zu halten, alles, was er uns geboten hat, und dieses alles Gott zu lieben mit seinem ganzen Wesen, mit einem ungeteilten Herzen. Und das ist in der heutigen Zeit, liebe Freunde, so, so wichtig, Gott mit ungeteiltem Herzen zu lieben. Wenn man so im Alten Testament liest, ich war mal so in meiner Teenie-Zeit irgendwie so lesesüchtig und wir wohnten auf dem Lande und nicht viel, im Ferien nicht viel zu lesen gehabt. Dann habe ich so im Alten Testament die Geschichten, die waren dann so interessant, viel darin gelesen. Und dann liest man über Männer wie Salomo und die anderen Männer Gottes. Ach. Und dann kommt so ein trauriges Ende. Salomo, Gott hat ihn so gesegnet und auch mit allem überschüttet. Und was er alles für Gott getan hat. Und dann am Ende des Lebens baut er den Moloch und allen möglichen Götzentempelanlagen östlich von Jerusalem. Das heißt, man geht aus dem Tempel Gottes raus und sieht auf dem anderen Berg die ganzen schrecklichen Tempelanlagen. Und das Salomo, der Sprüche und andere Bücher geschrieben hat. Und dann steht ein kleiner Hinweis, das passierte, weil er nicht mit ungeteiltem Herzen bei Gott war. Und bewahre Gott uns davor. Bewahre Gott uns davor. Und so ist das wichtig, wer Jünger Jesu werden will, mit ganzem Herzen dabei sein. Nicht so wie die vielen, die ihn verlassen haben. Nicht so wie Judas, der nur da war, weil er profitiert hat davon. Nein, weil man ein Anhänger des Meisters ist, weil man mit dem Herzen am Herrn Jesus Christus ist. Mir kam jetzt so ein Gedanke, ich denke, ich packe das jetzt mit hier mit ein. Ich habe mich gefragt, es gibt Christen, die sind so Grenzgänger, die fragen sich, was darf ich noch tun, um Christ zu bleiben? Ja? Darf ich noch das und noch das und noch das, wie weit kann ich gehen? Und da habe ich mir gedacht, irgendwie ist das kein attraktives Bild von einem Christen. Da habe ich gedacht, mir kam so das Bild von Asylchristen. Wir kennen ja Asylanten. Ja? Ich meine, Asylanten im Sinne des Wortes, das sind Menschen, die ihre Heimat verlassen, weil zu Hause ihnen Gefahr droht für Leib und Leben. Ja? Und deswegen müssen die aus ihrem Land fliehen. Sie bekommen Asylrecht in Deutschland, dürfen hier wohnen. Und ich habe einige von denen kennengelernt. Das sind Leute, die mit dem Herzen in der Heimat sind. Die würden lieber heute als morgen wieder zurück in ihre Heimat zurückkehren. Weil sie hier sind nur, weil für sie Gefahr für Leib und Leben droht. Sonst lieben sie ihre Tradition, ihr Essen, ihre Gesellschaft, ihre Kultur. Und die würden am liebsten zurück nach Hause. Für uns Menschen, wenn wir das Evangelium hören, wir hören, dass der Mensch verloren geht, auf ewig verloren geht ohne Christus. Und die einzige Möglichkeit ist, durch Jesus Christus gerettet zu werden. Die einzige Möglichkeit ist Flucht aus dem Verderben. Und die einzige Tür ist Christus. Und man flieht dahin Man kommt zu Christus, man bekehrt sich, man wird ein Kind Gottes. Wie geht's weiter? Man kann als Asylchrist weiterleben. Sagen, ja, eigentlich war das Leben angenehm. Job, Karriere, andere Spaß, Freunde. Ich würde auch wieder gerne, wäre gern dabei, wenn es nicht auf das Kosten des ewigen Lebens wäre. Und so tastet man die Grenzen ab, wie weit kann ich gehen, ohne jetzt von Christus wirklich wegzukommen. Aber es ist ein armseliges Leben, oder? Man ist in einem Land, in dem man eigentlich nicht will. Man ist in einer Gemeinschaft, für die sich man eigentlich nicht interessiert. Wie wäre es, wenn man zum Beispiel einem Asylanten sagt, du, es scheint so, dass in deinem Land sich nie etwas ändern wird. Wie wäre es, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft annimmst? Für uns als Russlanddeutsche, ich weiß so, die ersten paar Jahre, irgendwie deutsche Lieder, das kam uns nicht an. Wir waren Christen, aber das sprach nicht an so. Wir waren zwar deutsch von zu Hause aus und so weiter, aber die Kultur hier war ganz, ganz anders. Wir fühlten uns trotzdem hier fremd. Ja. So, und wir hätten uns abkapseln können und so fremd hier bleiben können. Fremd in der Heimat sozusagen. Ja. Aber wir haben uns entschieden, ja, deutsche Bürger zu werden. Deutsch zu werden. Wie wäre es dann, den Asylanten zu sagen, schau mal, das deutsche demokratische System, soziale System, also ohne jetzt politisch da zu diskutieren, oder unsere Gesellschaft, Lebensumstände, das wunderschöne Land, das wir haben, Berge und wir bis zur Nordsee, Ostsee, Bodensee und ach, wir haben die ganze Herrlichkeit. Ich habe mal beruflich Besucher aus Saudi-Arabien hier, war mit denen unterwegs ein paar Tage und die haben gesagt, oh, Gott hat sich für Deutschland viel Zeit genommen. Bei uns hat er nur Sand draufgeschüttet, aber hier hat er es sehr schön gemacht. Komm, werde ein Deutscher, lerne die deutsche Sprache, die wunderbare Sprache im technischen, poetischen Bereich und so weiter und liebe das Land hier und dann bist du hier zu Hause. Ja, kannst den Schrebergarten mit ganz schönen Reihen anziehen und so, pflegen den Rasen und fühl dich hier zu Hause. Und so lade ich ein, Menschen, die Christen geworden, wie wichtig das ist. Du bist jetzt Christ geworden. Warum bist du Christ? Weil du sagst, Herr Jesus Christus, ich hab dich lieb. Das Leben hinter mir interessiert mich nicht. Ich will dich kennenlernen. Ich will nicht fragen, wie weit kann ich gehen? Ich will mich fragen, wie kann ich näher zu dir kommen? Und ihn zum Klammern und ihn von ganzem Herzen zu lieben. Lehren, alles zu halten. Man kann viel Theologie vermitteln. Ich habe Menschen getroffen, die eine messerscharfe Theologie haben. Aber ich kann nicht urteilen, aber ich hatte den Eindruck, toten Glauben. Die konnten messerscharf formulieren. Aber der Glaube war tot. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Es kann diese, aber Jesus lehrt hier nicht einfach, lehrt sie alles, sondern lehrt sie alles zu halten. Das ist mühsam. Das schafft man nicht bei eigenen Kindern, geschweige denn bei Jüngern. Aber das hat Jesus gemacht. Lehrt sie halten, das heißt, die Menschen mitzunehmen, mit ihnen zu leben, das Leben zu praktizieren, sich sichtbar, durchsichtig machen, ja, nicht durchsichtig, sich zu outen als Christ. Ja, dass sie Geschwister mich nicht nur im Gottesdienst sehen, sondern mich auch zu Hause sehen können, auch im Alltag, auch in der Nachbarschaft, auch im beruflichen Umfeld, dort das Christsein zu leben. Nun, dazu hat der Herr uns aufgerufen und beauftragt. Und wisst ihr, Lehre zu halten, alles, was er uns befohlen hat. Und was gehört zu seinem Befehl? Diese zwei Gebote habe ich dann so zusammengefasst. Jesus hat das zweite noch verfeinert und gesagt, wir sollen unseren Nächsten nicht nur wie sich selbst lieben, sondern so wie er uns geliebt hat. Wow. Stell dir vor, wenn jemand sagt zu mir, ja, Stabhochsprung oder Hochsprung, 2 Meter, ich sage, schaffe ich nicht. Ja? Also den Nächsten zu lieben wie mich selbst, wer schafft das schon? Aber Jesus kommt und legt die Latte noch unermesslich hoch. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie ich dich geliebt habe. Wir schaffen das nicht, aber er schafft das. Denn er hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Römer 5,5. Lassen wir diese Liebe Gottes in uns wirken und er wird das in uns bewirken. Nun, wenn wir alles lehren zu halten, dann müssen wir die anderen auch lehren, geh hin und mach Jünger. Der Auftrag Jesu Christi ist, bist du ein Jünger, mache Jünger. Und wenn du Jünger machst, dann lehre die anderen auch Jünger zu machen. Was meint ihr, wenn wir das ausleben würden, praktizieren würden, was der Herr tun würde? Und der Herr tut es auch. Liebe Geschwister, wir sind dafür unterwegs und wir tun das. Auch die Gemeinde hier, auch Waldemar und andere, die hier tätig sind, beschäftigen sich ja damit, Jünger zu machen. Ich hatte mal so einen jungen Missionar, der vorhat, auf Missionsfeld zu gehen. Und wir hatten so ein Bibelseminar für junge Leute gehabt und er war Feuer und Flamme. Und er sagte, nichts hier, Bibelstunde, Gebetsstunde, Gottesdienst und so weiter, wir müssen raus und so weiter. Er hat das so Mission kontra Gemeindeleben, ja, sozusagen versucht, das Ganze so Feuer zu bringen. Und da kam Zeit für Fragen und da habe ich ihn gefragt, du, wenn du dahin fährst in dieses Land, wie willst du da, was willst du da machen? Ja? Okay, Kontakte suchen, Menschen, Gespräche, sie zu Christus führen. Okay, wenn dann Menschen zum Glauben kommen, was machst du dann mit denen? Ja, da bilden wir einen Hauskreis. Ja, was machen wir dann? Ja, dann wir eine Bibelstudie. Ich sage, okay, das machen wir heute auch. Ja? Ja, merkt ihr, ist kein Kontra. Das geht ineinander über. Geht ineinander über. Wichtig ist, dass wir die Sicht dafür haben. Ich habe mal so ein Bild gesehen, 3 Steinmetze sitzen und bearbeiten einen gleichen Stein, also machen eine gleiche Form aus einem Stein. Da wird der Erste interviewt und gefragt, ja, was stellen Sie hierher? Ja, er sagt, ich habe hier die Vorgabe und ich muss diesen Stein hier entsprechend behauen. Ja. Da wird der Zweite interviewt, der die gleiche Arbeit verrichtet. Was machen Sie hier? Ja, ich arbeite hier an einem Fenster. Und da wird der Dritte gefragt, der sagt, ich arbeite hier an einer Kathedrale. Alle 3 haben die gleiche Arbeit gemacht, aber unterschiedliche Sichtweisen gehabt. Und liebe Techniker, wenn ihr Technik macht hier in der Gemeinde, habt die Sicht, wir machen das, weil wir Jünger machen wollen. Damit Menschen, die kommen, auch gut hören können, damit das übertragen wird, weitergetragen wird. Und so ist jeder daran beteiligt. Wichtig ist, dass wir diese Sicht haben und dieses Herz haben. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, Gottesdienste machen. Aber wir machen das, damit Jünger gemacht werden. Diesen Auftrag hat Jesus Christus uns gegeben. Ich bin jetzt in der Gemeinde für den Seniorenbereich zuständig. Wir haben über 160, über 60. Und ich habe mir dann gedacht, was bedeutet Seniorenarbeit? Kaffeekränzchen machen, so. Zeit vertrödeln. nein, überhaupt nicht. Für mich ist Psalm 92 Grundlage für Seniorenarbeit. Da lesen wir, die im Hause des Herrn gepflanzt sind, die sind noch im Alter saftig und frisch und gedeihen, bringen Frucht und verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Und Seniorenbereich ist für mich so Arbeit, Jünger zu machen unter den Senioren. Dafür zu sorgen, dass die Senioren saftig und frisch bleiben. Dass sie gedeihen. Und das funktioniert super. Wir hatten jetzt Senioren-Freizeit gehabt mit 66 Senioren. Das war möglich. Und sie gedeihen. Wir haben gesungen, was das Zeug hält. Ja. Viel, mit viel Zeugnissen. Und dass sie Frucht bringen. Wie viele von ihnen Missionsarbeit beteiligt sind. Persönlich, aber auch unterstützend. Hingehen kann man auch zu Hause bleiben, im Gebet, wenn wir hingehen und für Missionare beten. Wir hatten einen Missionar, der unter den Sinti und Roma in Karpaten arbeitet, da ist große Erweckung. Große Gemeinde, hunderte von Sinti und Roma kommen zum Glauben. In ärmsten Verhältnissen, auf Müllhalden und so weiter. Und die Senioren setzen sich in die Transitbus und fahren da Güter hin und helfen dort und so weiter, sind Feuer und Flamme. Ja, da kommt nur ein Anruf, am nächsten Tag sind die unterwegs. Ja, einige von denen, die anderen beten dafür. Und da merken wir, okay, und da entsteht Jüngerschaft, dort in den Karpaten. Aber wir können das zum Beispiel unterstützen. Aber auch bei uns in Gummersbach. Wir haben einmal im Monat Seniorengottesdienst, jeweils Dienstag. Und ich versuche, die zu motivieren, dass sie andere Senioren einladen, die keine Christen sind. Ja? Und das geht wunderbar. Und da habe ich, was meint ihr, warum sagt der Psalmist und für die Senioren, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist? Dürfen nur Senioren predigen? Oder Waldemar ist noch kein Senior, denke ich mal. Nein. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und da dachte ich, jawohl, das ist der Auftrag der Senioren, zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. So als junger Mann habe ich auch früher gesagt, wir können sagen, hier steht es geschrieben, wir legen das aus. Und wie gut ist es, wenn die Senioren sagen, das habe ich erlebt. Das ist wirklich so, da und da, das habe ich erlebt, das ist die Wahrheit. Und dann verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Das, was er gesagt hat, das tut er auch. Und diesen Auftrag haben wir. Und so kann Jüngerschaft vielen, vielen Bereichen, Kinderarbeit. Oh, wow. Okay, ich will da nicht weiter, aber ich sehe da so eine Faszination. Okay, ganz kurz. Ihr habt ja Sonntagsschule, Kinderarbeit und so weiter wird gemacht, ja? Ich habe versucht, bei uns Leute, die Sonntagsschule machen. Das Faszinierende ist, jeder Mensch, der zum Glauben kommt, ein Kind Gottes wird, bekommt mindestens eine Gabe, oder? Von Gott. Da sage ich zu den Sonntagsschulleiter oder Kindergruppenleiter, versucht herauszufinden, welche Gabe Gott ihnen gegeben hat. Auch wenn es 5 oder 6 Jahre alt ist, versucht das herauszufinden. Und nach Epheser 4 fördert diese Gabe. Und beratet euch. Was meinst du, welche Gaben hat er? Wenn jemand da vielleicht immer vorlaut ist und ihr denkt, ach, der stört immer wieder. Wenn er ein Kind Gottes geworden ist, macht man einen Vorschlag, dass er mal ein Wort liest. Ja, oder etwas dazu sagt. Oder jemand kommt immer rechtzeitig und ist ordentlich. Versucht mal alles hier so ein bisschen in den Raum zuzurichten, anstatt dass ihr das macht, dann übertragt das ihm. Und wenn jemand dann in die Teenie kommt, ja, dann wird das weiter gefördert und entwickelt. Und wunderbar, da sieht man nach der Zeit, wenn Aufgaben besetzt werden müssen, da weiß man schon, man muss nicht im Trüben fischen, aber weiß, das ist die Gabe. Das hat Gott diese Faszination hineingelegt. Okay, ich schließe dann mit dieser wunderbaren Verheißung, die der Herr Jesus uns gegeben hat. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Dieses Wort, diese Verheißung gibt Jesus Christus nicht den Menschen, die gerne durch die Welt bummeln. Oder? Es gibt Menschen, ich kenne Senioren, leider auch ja, manchmal Christen, die jahrelang nur noch mit ihrem Wohnmobil von einem Campingplatz zum anderen fahren. Wenn sie einen Missionsauftrag haben, super. Aber wenn sie nur so versuchen, ihre Lebenszeit abzustottern, dann viel zu schade. Diese Verheißung gilt für Menschen, die unterwegs, die hingehen und Jünger machen. Jesus gibt diese Verheißung diesen Menschen für alle, die unterwegs sind. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und er bestätigt mit Amen, das heißt, das ist wahrhaftig so. Amen.